Hallo draußen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Kita-Helden-Video. Mein Name ist Andreas Emil von den Kita-Helden und ich habe meinen Special Guest mit am Start. Du bist?
Hi, Christine Stark-Pfirsich.
Yeah! Teil des Kita-Helden-Coaches-Teams. Unbedingt mal reinschauen. Wir sprechen heute über ein Thema und zwar, also ich saug mir das immer so, ne? Sie weiß jetzt gar nicht, was passiert. Das mache ich jetzt einfach so und das ist das Coole. Ich liebe das an Christine. Sie kann einfach sofort loslegen. Aber das ist eine Qualität, die habt ihr wahrscheinlich alle. Denn wenn wir Kita-Fachkräfte irgendwas beherrschen müssen, dann ist es Flexibilität und dann ist es dieses Reagieren in dem Moment. Und das kannst du wie kaum eine andere. Mein Thema ist offene Arbeit, aber nicht einfach offene Arbeit als Konzept, sondern eine Art Werkstattpädagogik. Wie ist das für dich mit Projekträumen und was für eine Aufgabe hat ein Projektraum, wenn man den so nennen darf? Du hast vielleicht auch nochmal eine andere Bezeichnung dafür. Wir fangen von ganz vorne an. Welche Aufgabe hat ein Raum? Wie sollte ein Raum ausgestattet sein? Und wie funktioniert ein Raum in der heutigen modernen Pädagogik, deiner Meinung nach?
Also wenn du vom offenen Konzept sprichst, sind das ja sogenannte Funktionsräume. Mhm. Und jeder Raum bedient einer Funktion. Also sprich bei uns, wenn du ein Atelier hast, dann ist es der Raum, wo dann drin gemalt, gebastelt, aber auch gewerkt werden kann. Und wo sich kreativ ausgelebt wird. So, da werden auch mal Handpuppen hergestellt oder es wird genäht oder es wird auch gekleistert. Das ist der Raum, wo einfach in einem Atelier stattfindet. Und der darf dann auch mal dreckig sein und da darf man Kittel anziehen und da darf man frei an Scheren, Stifte und an Kleber ran.
Nein!
Doch, und da ist auch Material zur Verwendung und zur Verschwendung da, weil du musst dich ja ausprobieren können. Wie funktioniert das mit der Kleberflasche?
Und zwar ohne zu fragen, oder?
Genau. Ich
darf einfach dran.
Ohne zu fragen. Die Kinder dürfen dran. Wenn da drin ein Projekt stattfindet, weil unsere Großen zum Beispiel haben jetzt Gipsfiguren hergestellt, dann darf auch so eine Tür mal geschlossen werden. Das geht jetzt nicht über Wochen, weil, ich wiederhole es immer, das habe ich damals in dem Video, wenn ihr gucken wollt, könnt ihr gerne mal nachschauen. Blackbox, offene Arbeit, drüber gesprochen, wie viele Kinder dürfen in einem Raum. Also wenn alle ihre Räume schließen würden, dann hättest du irgendwie 45 Kinder im Flur stehen, weil der Rest ist halt in einem Projekt, das geht halt nicht. So, auf jeden Fall sind dann da Materialien frei zur Verfügung und dass die Kinder halt auch die wirklich begreifen, benutzen und auch sich ausprobieren dürfen und erarbeiten können. Wenn du in einem Turnraum drin bist, sprich es Sporty, dann ist da ein Bereich drin, wo Bewegung stattfindet, das ist sehr ganzheitlich, da wird was aufgebaut, da werden die Kinder in den Prozess mit einbezogen, da wird geguckt, dass dementsprechend Material da ist für alle Altersgruppen, die im Haus da sind und dass diese Sachen immer wieder multifunktional auch geändert werden können.
Und genutzt werden vor allen Dingen. Nicht
und
da irgendwie jahrelang
werden.
Stehen und schön aussehen, sondern wirklich gebraucht werden.
Ja, also die müssen wirklich gebraucht, benutzt und auch erneuert werden, im schlechtesten Fall, wenn sie halt einfach fertig sind. Also bitte Touren mal regelmäßig kontrollieren, ob die Sinn machen. Wir werden jetzt auch demnächst wieder anfangen.
Und ob sie noch sicher sind, die Sachen.
Genau, weil wenn die den Fallschutz nicht mehr hergeben und. Jetzt kommen wir in den wunderschönen Bauraum. Bauraum ist echt was total Spannendes, merke ich auch. Da ist viel Dynamik drin, weil Bauen ganz, ganz vieles bedeuten kann. Das kann von Lego über Holzmaterialien, über Naturmaterialien alles sein. Das kann aber auch Klopapierrollen bedeuten.
Ich wollte gerade sagen, Recyclingmaterial oder sowas.
Genau, Schuhkartons, das können Decken, Höhlen konstruieren. Also ganz, ganz vieles, alles was bebaut werden darf oder kann, gehört in den Bauraum. Und jetzt haben unsere Großen gesagt, ja, aber ich muss mir einen Plan malen. Ja, natürlich haben sie sich dann noch Zettel und Stifte geholt, weil sie haben ja einen Plan für ihr Gebautes gemalt. Und dann machte das auch wieder Sinn, warum die Kollegen gesagt haben, hier, wir müssen gucken, dass wir da nicht zu stoisch sind, sondern dass sich so ein Raum auch mal erweitern darf. Dass man im Team aber gut reflektiert, dass man nicht auf einmal wieder alles in einem Raum hat, weil man das dann verkauft als offene Arbeit, all die Kinder bräuchten es gerade mal. Sondern du musst da wirklich immer gut auch gucken, wird es gerade in dem Raum gebraucht von den Kindern und ihren Lebenswelten, die sie da drinnen verwirklichen wollen. Oder bin ich es vielleicht?
Das hört sich ja fast so an, als würde der Raum den Kindern gehören.
Ja, voll. Das ist so. Das ist der Unterschied vielleicht auch zum typischen, traditionellen Konzept. Du lässt dich auch ein Stück weit führen von den Kindern. Mhm. Die Lebenswelten der Kinder kommen rein. Meine Kollegen gehen auch, wir haben ein Materiallager und sie gehen regelmäßig mit den Kindern hoch und fragen, was tauschen wir aus und nehmen die mit.
Und wenn ich dann, was sind denn so typische Fails, das hatten wir in dem anderen Video schon mal, so typische Stolpersteine. Ich könnte ja mal einen vorschießen und du könntest darauf auf der Welle surfen. Ich habe so eine Idee von meiner Kita, ich bin so eine Vintage-Leitung oder so eine Vintage-Erzieherin vielleicht. Ich mag so beige und braun und weißtöne und ich möchte schon, dass das schön aussieht. Vielleicht ist es eher sekundär, wie die Kinder das gerne hätten, vielleicht ist es eher primär, dass wenn ich Eltern da durchführe oder der Träger zu Besuch kommt oder ich vielleicht eine Instagram-Story mache, dass es einfach schön aussieht.
Also,
Kinder können ja nicht schön, weißt du?
Doch, ich hab ihr euch mal Gepatschtes angeguckt. Also ich habe letztens einen richtig coolen, das sieht aus wie der Eiffelturm, es ist nur Kleister und es hat 3 Tage gebraucht, bis es trocken war. Aber der ist richtig schön und, wenn, und jetzt wollen sie ihn ansprühen und ich glaube, dann ist das so was voll Modernes, wo so Schleim runterläuft. Also so stelle ich mir den Eiffelturm vor, wenn irgendwie von Ghostbusters da der eine Geist durchgeflogen ist, als es da alles runterläuft.
Flabber.
Fand ich voll, ja genau.
Nee, der Flabber, nicht Slimer.
Slimer, so Slimer. Sieht auf jeden Fall für mich der Eiffelturm aus, wenn ein Geist durchfliegt. Also fand ich richtig gut. Und schön ist ja immer eine Betrachtungsweise. Ich habe gesehen, das Kind hat voll die Arbeit mitgemacht und hat echt tagelang gebaut, dran rumgearbeitet, dass der Schleim auch an der richtigen Stelle sitzt. Also,
wessen schön gilt? Wessen schön Definition gilt?
Ich habe das, ich weiß gar nicht, ob das bei dir war, auf einer Fortbildung mal mitgenommen. Den Satz fand ich echt cool und prägend. Wenn du was geschenkt bekommst, sei dankbar für das, was du geschenkt kriegst und nimm es an als ein Geschenk. Weil sonst schenkt man dir irgendwann nichts mehr. Und das hat mich ganz, ganz lange beschäftigt. Also heute gehe ich wirklich daran, wenn ich was geschenkt bekomme, dann hat sich derjenige Gedanken darüber gemacht, weil er hat sich damit auseinandergesetzt, könnte mir gefallen. Und er freut sich auf eine Gegenreaktion von mir. Und das Kind war total happy und ich auch. Mhm. Und dann war das für mich schön.
Was muss man bei Räumen noch alles deiner Meinung nach beachten? Oder mal angenommen, die Leute, die das jetzt schauen, also ihr da draußen, ihr habt einfach mal Lust, eure Räume mit einer anderen Brille zu betrachten, mit einer anderen Wahrnehmung, aus einer anderen Perspektive. Was könntest du den Leuten da draußen so mitgeben, um ihre Räume neu zu entdecken und vielleicht sogar gemeinsam mit Kindern diese Räume neu zu verändern, neu zum Leben erwecken?
Also, du hast ja vorhin so schön gesagt, mit diesen Erdtönen oder Naturtönen, dass das so eine Maßnahme ist. Ich bin auch ein Fan von, dass die Räumlichkeiten nicht zu bunt und nicht zu schrill sind, weil dann überfluten sie und
überfordert dann.
Ja, voll. Mhm. Also, es ist ja wie wenn du im Straßenverkehr stehst, wenn wir in New York stehen und du bist eigentlich ein Dorfkind, bist du völlig überfordert, weil überall blinkt, glitzert und macht und tut und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Und da muss man sich halt Gedanken drüber machen, welche Kinder habe ich in der Einrichtung, gehe ich vielleicht farbreduzierter eher vor, damit es einfach für die Kinder trotzdem noch ansprechend ist, weil auch wir bringen ja Farbe und Dynamik in so einen Raum mit rein, das darf man einfach nicht vergessen. Ich finde es immer wichtig, dass man sich die Räume einmal anschaut, wenn keine Menschen drin sind. Und dann, dass man sich die Räume mal anschaut und wirklich mal auf sich wirken lässt, in der Ecke sitzt und mal beobachtet, wie wirkt oder verändert sich ein Raum, wenn Menschen auf einmal mit reinkommen und wenn Material mit reinkommt.
Okay.
Weil auch das ja was bringt. Wir haben alle unterschiedliche Farben an, wir bewegen uns alle unterschiedlich. Dann wird Material vielleicht auch woanders nochmal hingestellt, weil es da besser trocknen kann, wie auch immer. Unwichtig finde ich, auch die Kinder zu fragen, gefällt euch der Raum so, fehlt euch was? Was könnten wir denn verändern? Und dann muss man halt einfach gucken, wie risikobereit seid ihr. Probiert halt einfach auch mal was aus. Also wir waren mal so risikobereit und haben gesagt, okay, wir streichen einen Raum mit einer Farbe, wo die Kinder vorgeschlagen haben. Unsere Küche wurde orange. Das haben wir arg bereut, weil die Farbe finden wir mittlerweile alle furchtbar. Auch die Kinder, den werden wir streichen. Aber wir wollten es halt einfach mal wissen, wie weit kann man auch mal gehen mit der Idee von den Kindern.
Und ist das dann so dramatisch? Ich meine, wenn er halt orange ist und es gefällt einem dann nicht mehr, vielleicht nach einem Jahr, dann mach ihn halt blau. Oder weißt du so, vielleicht ist das alles gar nicht so aufwendig und dramatisch, wie wir das manchmal empfinden.
Genau, also ich glaube, auch da ist immer so, der Weg war das Ziel. Wir wollten gucken, okay, was trauen wir unseren Kindern zu, was trauen wir uns zu. Wir haben uns auf die Reise mit ihnen begeben und für uns war entspannender gewesen der Prozess, wie wir da hingekommen sind, warum automatisch orange oder wie sind wir überhaupt da drauf gekommen und haben dann auch die Farbkombination zusammen ausgewählt und heute sagen die Kinder auch, ist ein bisschen dolle, ja, also es ist ja auch so, ja. Und jetzt würden sie es verändern und haben ganz witzigerweise jetzt auch so Farben vorgeschlagen, oh, so wie bei uns im Flur, das ist halt eher so ein Naturton, so ein Creme und den fanden sie jetzt irgendwie schöner und hängen auch gerade keine Bilder auf. Also ihnen ist der Raum so voll, dass sie auch keine Bilder drin aufgehangen haben wollen.
Jetzt bist du ja auch Expertin für Psychomotorik und das bedeutet, dass du dich auch auf die Vereinbarkeit von Körper und Geist konzentrierst. Und wenn ich jetzt in so einen Raum reinkomme, dann spielen ja auch noch andere Faktoren wahrscheinlich die Rolle. Zum Beispiel das Klima. Kennst du so Räume, Kitas, die so von der Sonne, also ähnlich wie hier, wir haben hier gefühlte, übrigens hier in meinem Büro sind gefühlte oder hier in dem Studio sind gefühlte 500.000 Grad. Und dann hast du manchmal so Räume, wo die Kinder sich bewegen sollen, wo du vielleicht auch keine klimatisierten Räume hast, also wo es einfach super warm ist oder es ist, du hast flackerndes Licht. Also du hast so Schwierigkeiten von außen, die womöglich auch das Spielverhalten beeinflussen.
Ja, nicht nur das Spielverhalten, also auch total das Sozialverhalten, alles.
Den die Lebensqualität vielleicht auch.
Du darfst dich, also gerade bei Kindern, die so ein bisschen hochsensibel sind, die gehen entweder komplett in den Angriff oder in die Zurückhaltung und reagieren gar nicht mehr und wirken so ein bisschen apathisch. Oder du hast ja Kinder, die kommen, wie wir es im Moment nennen, ganz oft diese Special Effects haben, herausfordernd sind, dann für Erzieher anstrengend werden, weil die aggressiv werden, weil sie auch gar nicht mehr wissen, wohin mit mir und meiner ganzen Energie, weil dieser Raum was mit denen macht. Also gerade Lichtverhältnisse weiß man, dass es auslösen kann, bis hin zu epileptischen Anfällen. Das ist super ungesundes Kopfschmerzen, Migräne, alles kann damit einhergehen. Dasselbe hast du auch mit Gerüchen. Also auch da immer Obacht, bin ich auch immer ganz vorsichtig, wenn es irgendwie in Kitas riecht, weil irgendwie, keine Ahnung, einer auf einer Fortbildung war und meinte, er müsste jetzt ein Öl mitbringen. Wir haben auch
was Duftöle. Gut gedacht wieder, ne? Oft gut gedacht, aber manchmal scheiße gemacht, weil halt echt diese Düfte extrem krass sein können für einzelne Kinder.
Oder und vor allen Dingen auch, wie günstig. Also wenn du gut gedacht hast, dann informiert euch bitte, es gibt gute Öle und die sind wirklich auch gesundheitsfördernd und dann vielleicht auch mit Lavendel die Kinder, die so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, sie vielleicht auch nochmal unterstützen beim Einschlafen, wie auch immer. Dann musst du gucken von der Altersgruppe her, nicht für alte Altersgruppen ist das gemacht. Und es gibt halt einfach echt schlechte Öle. Also gerade so dieses Counteröle kannst du null empfehlen für eine Kita. Mhm. Und wenn du mit dem Diffuser arbeitet, musst du auch wieder gucken, welche Schimmelsporen du da durch die Gegend schießt. Also die müssen regelmäßig gereinigt werden, die müssen aus Kautschuk sein, die dürfen nicht aus Plastik sein, Weichmacher, KG, brauche ich euch ja da draußen nichts erzählen. So, und wenn wir jetzt daran gehen, Räumlichkeiten, weil du es gesagt hast, Hitze, also guckt euch den Straßenverkehr im Moment an. Wie viel, auf Deutsch gesagt, Bekloppte kennt ihr, wo ihr euch alle Gedanken drüber macht, die kannst du nicht auf die Menschheit loslassen, weil keiner von denen weiß, wie er mit dem Auto umgehen soll bei der Hitze. Und da sagt mein kleinen Kindern, also sie sollen sich jetzt mal benehmen oder im Turnraum bestenfalls bewegen und du hast 40 Grad da drin. Ja. Das ist grenzüberschreitend, also lebensgefährlich, halte ich gar nichts von.
Genauso wie Lüften und sowas, das sind halt alles echt wichtige Dinge, auf die wir vielleicht mal achten müssen. Auch Lautstärke, oder? Lautstärke ist ja so eine Sache, also entweder kommt die Lautstärke durch eine riesige Musikbox im Bewegungsraum, voll aufgedreht und irgendwie cool, aber vielleicht halt auch für Menschen, Kinder, Kita-Fachkräfte, Eltern, wer auch immer sich daran aufhält, gerade auch nicht so cool, wenn du halt irgendwie sehr sensibel bist. Ja. Oder halt auch das Organ, also die Lautstärke, die erzeugt wird dadurch, dass Kinder wohl möglich schreien. Hast du da ein paar Gedanken zu?
Also ich finde immer auch da, wenn du mit der Musikbox arbeitest, musst du echt einen guten Blick für haben. Ist es gerade angemessen oder bist du on point oder bist du schon drüber? Also wenn die Gruppe damit sprengst, dann hast der Gruppe keinen Gefallen mitgetan, weil dann überreizt du die einfach ein Stück weit oder auch deine Mitarbeiter oder Kollegen. Ja, dasselbe habe ich aber zum Beispiel auch, kennst du diese Hochebenen in Kitas, diese alten noch aus Holz, die so garksen und so knautschig sind.
Die oft nachgerüstet werden, weil sie einfach nicht mehr den Sicherheitsstandard
zum Beispiel, und die man schon seit 400, gefühlt 400 Jahren in diesen Einrichtungen hat. Ja. Die Dinger sind an sich gut gemeint, ja. Ich bin auch ein Fan von verschiedenen Ebenen, das ist nicht das Ding. Aber wenn du dir damit die Raumakustik nimmst, weil du dann doch quer durchs Zimmer schreien musst, damit du den da oben im obersten dritten Stockwerk auch noch erreichst, das jetzt gerade Frühstück beendet ist, boah, dann bringen diese Dinger gar nichts. Mhm. Oder wenn das so laut poltert, weil die sich da oben drin bewegen und die Kinder kriegen alles gesagt, psst, seid leise, nee, das dürft ihr nicht, weil es unten so scheppert, dann bringen diese Hochebenen nichts. Dann bringen die nur Dynamik in den Raum rein und der Raum gewinnt nichts. Mhm.
Abgesehen jetzt mal von den Räumen für die Kinder, lass uns mal ganz kurz gucken, wenn Eltern oder wenn wir vorne in den Eingangsbereich kommen, wie sieht für dich ein guter Eingangsbereich aus? Was gehört da hin, was gehört da nicht hin? Was sind so typische vielleicht auch Fehler oder Dinge, die wir vermeiden sollten?
Also ich glaube, ich bin ein Riesenfan von der Rezeption. Ich finde es Bombe, wenn du morgens als Elternteil einen Ansprechpartner dort vorne findest, wo du alle Informationen abpacken kannst, die dort auch zentralisiert werden, damit die einzelnen Gruppen oder auch Funktionsräume nicht gestört werden. Ich weiß, dass das in der traditionellen Arbeit ein bisschen schwierig ist zu besetzen, weil es schon eine Herausforderung ist, weil du ja dann wieder mit dem Stammpersonal gucken musst, wie kannst du diesen Bereich füllen.
Du sprichst jetzt von der teiloffenen oder von der geschlossenen
Arbeit, ich glaube auch, dass in der geschlossenen Arbeit mit Gruppe, denen das helfen würde, wenn nicht jede Mutter in diese Gruppe reinstapelt, sondern du könntest dann deine Gruppe dementsprechend auch mal morgens vielleicht noch was mit den Kindern fertig machen. Und jedes Elternteil, was da reinkommt, ist ja auch wieder wie ein Störfeld anzusehen, weil die Gruppendynamik in dem Moment sich verändert, weil jetzt kommt ja wieder eine Mama rein. Die Kinder sind ja schon in Prozess. Die haben sich morgens gefunden, haben sich mit den Erziehern da drin auseinandergesetzt. Es wurde vielleicht besprochen, oh, wir gehen heute in den Wald. Dann sind die alle schon total aufgeregt. Dann kommt die erste Mama rein, hat noch 3 Fragen. Dann muss die Erzieherin das beantworten.
Also, du hast immer diese Unterbrechungen
drin. Ständig. Und das sind
ja Cuts. Wichtig ist ja für dich, sorry, dass ich da unterbreche, gerne, aber dir ist ja Elternarbeit sehr wichtig, das weiß ich. Also du willst schon, dass Eltern reinkommen.
Auf jeden Fall.
Dir geht es wahrscheinlich darum, wie können wir aber trotzdem pädagogische Störungen vermeiden und trotzdem den Eltern eine gute Willkommenskultur schenken.
Ja, weil du bist ja beiden nicht wirklich gerecht. Du kannst weder der Mama, die jetzt noch Fragen hat, für den Ausflug richtig Antwort geben, weil nebendran schon 5 Kinder stehen. Uschi, wann gehen wir jetzt endlich? Ja. Ich habe mein Trinken noch nicht eingepackt. Ich muss noch aufs Klo. Wir verpassen den Bus. Also da sind ja lauter Themen dann drin, weil die Kinder sind ja echt aufgeregt und freuen sich auch drauf und wollen ja auch abgeholt werden. Und da denke ich mir manchmal so, boah, auf welchem High-End-Level wollen auch die Erzieher gerade hier performen?
Und also du meinst, das sind, verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, das sind wohl möglich Stressoren, die wir vermeiden können.
Ja, natürlich.
Also wir überfordern uns selber dadurch, dass wir es auch hätten anders organisieren können.
Ja, und dann...
Und wären trotzdem pädagogisch gut.
Genau, weil dann würde auch die Mutter nach Hause gehen und sagen, oh, ich habe heute eine geile Antwort gekriegt an der Rezeption. Ich weiß jetzt, wie viel Uhr die mit dem Bus fahren. Ich weiß jetzt, dass sie alles dabei haben. Ich konnte meine Telefonnummer da lassen. Ich konnte noch sagen, dass die Oma den heute abholt. Es wurde alles abgegeben, weil das vorne an der Rezeption gelandet ist. So, und die Kollegen in der Gruppe konnten total entspannt ihren ganzen Ribbeldi-Zibbeldi vorbereiten, damit sie Richtung Ausflug unterwegs sein können. Oder vielleicht das gemeinsame Frühstück vorbereiten oder wie auch immer oder was auch immer. Was ja ein absolut wertvoller Punkt ist. Vor allen Dingen, das nächste Thema ist ja für mich auch wieder Kommunikation untereinander. Auch im Team wird dann bewusster, was in den einzelnen Räumen passiert und was in den einzelnen Gruppen vielleicht auch gerade Thema ist. Weil ich mich ja mit auseinandersetze, weil ich sitze ja eventuell auch mal vorne in der Rezeption und muss Eltern dann dementsprechend Rede und Antwort stellen können. Also das bedeutet, es tut einem Team eigentlich auch total gut, weil man miteinander sich nochmal ganz anders vernetzt. Und man auch mal mitkriegt, was in der anderen Gruppe passiert.
Letzte Frage und dann sind wir schon am Ende. Mhm. Und zwar, ich habe noch zu Hause eine alte Couch, ich habe mal eine alte Lampe zu Hause und brauche ich nicht mehr. Und noch so einen alten Sessel und ich könnte ja einfach das mitnehmen in die Kita und das schön einrichten, oder? Das kann man doch noch gut gebrauchen.
Also... Ich finde es immer, man muss gut aufpassen. Ich bin auch ein Fan von Vintage und ich bin auch ein Fan von, dass man Sachen eventuell mal recyceln kann, wenn sie gut sind. Aber der Kindergarten ist kein Sperrmüll. Nur weil ich zu faul bin, ich sage es jetzt auch bewusst so, ist zum Sperrmüll zu bringen, hat es nichts in der Kita zu suchen. Und ihr dürft den Brandschutz nicht vergessen.
Hohoho.
So.
Die wenigsten Textilien, die wir zu Hause haben, entsprechen der Brandschutznorm, oder?
Danke, ist so. Deswegen kostet ein Teppich vielleicht auch über 500 Euro, weil er halt einfach dementsprechend mit Material besetzt werden muss. Dann hast du Weichmacher drin, whatever. Und vor allen Dingen so eine Couch, die 50 Jahre bei dir vielleicht irgendwo gestanden hat, lebt vielleicht doch das eine oder andere. Also wenn du die aufbereiten lässt, die ist wirklich clean, da ist jemand dran gewesen, der die richtig sauber gemacht hat. Hast dann vielleicht noch ein Spray organisiert, gibt es ja mittlerweile, dass du die bearbeiten kannst, dass sie danach brandschutzkonform ist. Und dann wäre das für mich auch nicht das Thema, wo ich sage, alles klar, wenn sie ins Haus passt und wirklich auch das Team sagt, ja klar, können wir gut gebrauchen, dann finde ich es gut. Aber einfach so dieses, auch wenn Eltern kommen, oh, ich habe noch ein Spiel zu Hause. Genau. Nein, verdammt nochmal, ich bin kein Sperrmüll. Dann mach zu Hause, es gibt doch diese Gartenflohmärkte, haut rein.
Ja. Und es ist ja auch nicht nur Sperrmüll, sondern es ist ja diese Sicherheitsrelevanz. Ne? Ja, auch wenn Eltern halt Spielzeug bringen, du weißt nicht, wo haben sie es gekauft, was für eine Norm entspricht, der Plastik entspricht das Holz, die Lackierung des Holzes, das Kinder vielleicht in den Mund nehmen und dann, also da müssen wir schon drauf achten. An der Stelle, das war's schon wieder. Vielen Dank an dich.
Gerne.
Jack.
Ciao.
Macht's gut da draußen. Habt eine gute Zeit.
Tschüss. Ciao.